Ich begrüße euch an diesem sonnigen Samstagmorgen. Und das passt ja dann auch, ist auch ein Sonntag. Die Sonne scheint heute schon. Und ich möchte euch grüßen zu diesem Gottesdienst mit dem Wochenspruch für die neue Woche aus Jesaja 43. Dort schreibt Jesaja: So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich weiß nicht, wie es jedem von uns geht, wie wir diese Tage verkraften, was uns so ab und zu auch für eine Laus über die Leber läuft. Aber ich denke, es gibt ganz viele Situationen, wo uns das gut tut, das zu hören. Da ist jemand über allem, auch in allen Wechselfällen unserer Tage. Da ist einer, der uns sieht. Da ist einer, der uns kennt und der uns anspricht. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich möchte die Geburtstagskinder kurz nennen, zumindest die, die ich auf der Liste gefunden habe. Nächsten Dienstag, 21. Juli, hat Leni Klotz Geburtstag und am Donnerstag, nein, das ist der Freitag, 24.07. hat die Frau Lüber Geburtstag. Den genannten Geburtstagskindern und allen, von denen ich es nicht weiß, wünsche ich im Namen der Gemeinde Gottes Segen für das neue Lebensjahr. Es sind noch einige Dinge bekannt zu geben. Letzten Sonntag bei diesem Open-Air-Gottesdienst gab es Aufregung. Da gingen Leute verloren und ich soll herzlich grüßen, Ehepaar Hirst, geht es gut. Sie bedanken sich auch für alle Gebetsunterstützung und es ist soweit wieder gut. Dann soll ich sagen, am Mittwoch, kommenden Mittwoch, 22. Juli, findet am Nachmittag und am Abend, also um 15 Uhr und um 20 Uhr, das Bibelgespräch statt. Und zu den Gottesdiensten ist zu sagen, für den Juli bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass wir die Gottesdienste samstags um 11 Uhr aufnehmen und dass man da dazukommen kann. Und ab August, so hat die Gemeindeleitung entschieden, ab August wird es sonntags um 10 Uhr Gottesdienste wieder geben. Also mit dem neuen Monat verändern wir den Termin wieder auf Sonntag 10 Uhr wie gewohnt. Wir werden allerdings weiterhin die Abstandsregelungen und alles einhalten. Dazu wird dann Klaus Lichtenberg auch im Mittwochsbrief noch nähere Informationen dazu geben, einfach, dass das schon mal gesagt ist. Jetzt hören wir noch ein Musikstück. Vielen Dank, Michael, dass du uns Musik hören lässt, wieder live. Es ist noch nicht ganz das, wenn man zusammen singen kann, aber man ahnt, wie es vielleicht hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft wieder werden könnte. Singen gehört eigentlich dazu und vielleicht ist es gut, wenn wir diesen Verlust etwas wahrnehmen und spüren. Vielleicht können wir es dann umsetzen, wenn man wieder darf. Übrigens zu Hause unter der Dusche und so ist das immer noch erlaubt und möglich. Ich möchte uns den Bibeltext, der nachher auch der Predigt zugrunde liegt, vorlesen aus dem Buch Nehemia. Wir gehen geschichtlich gesehen eigentlich ganz ans Ende des Alten Testaments. Das ist so etwas, das etwa das letzte geschichtlich, was wir im Alten Testament mitbekommen. Israel kommt aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Wir sehen hier Nehemia, der mit einigen Mitarbeitern aus Susa, also heute Iran sozusagen, nach Jerusalem kommt und dort Israel die Mauer aufbaut. Kapitel 4, ich lese uns den Text hier nach der Elberfelder Übersetzung. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserungen an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastenträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Unsere Bedränger aber sagten, sie sollen es nicht erkennen und sollen es nicht sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, von allen Orten, wohin ihr euch wenden mögt, sind sie gegen uns. Da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, da stellte ich das Volk auf nach Sippen geordnet, mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an. Die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastenträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet. So bauten sie. Und der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Und ich sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. An den Ort, woher ihr den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns und Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Zu derselben Zeit sagte ich auch zum Volk, jeder soll mit seinem Helfer die Nacht über in Jerusalem bleiben, so dass sie uns nachts als Wache dienen und tagsüber am Werk. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr, dass du uns diesen geschichtlichen Einblick gibst in diese Zeit des Nehemia, wo er unter schwierigen Umständen die Mauer Jerusalems, die komplett zerstört war, unter großen Mühen, unter schlechten Randbedingungen wieder aufbaut, dass sein gesichertes Leben innerhalb der Mauern wieder möglich war. Danke, dass du uns diesen Mann zeigst, dass du ihn uns an ihm auch zeigst, wie du bist, wie du handelst. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns das nicht nur als eine schöne Geschichte wahrnehmen lässt, sondern dass du uns auch heute in unseren Tagen, auch für uns ganz persönlich zeigst, was du uns dadurch sagen willst. Danke, dass du derselbe Gott bist wie damals. Und danke, dass du auch unsere Nöte heute kennst. Und danke, dass du uns herausforderst, an deinem Projekt mitzuarbeiten, dir nachzufolgen, unabhängig davon, was um uns herum geschieht. Danke, Herr, dass du unsere Situation kennst, dass du auch die Geschwister siehst in vielen Teilen der Welt, die sich nicht versammeln können, die bedroht werden, die, weil sie Christen sind, verfolgt werden. Danke, Herr, dass dir das nicht zu viel ist, dass du nicht resignieren musst unter diesen Bedrängnissen. Du bist und bleibst der Herr und hast versprochen, dass du am Ende als Sieger für alle erkennbar sein wirst. Herr, wir sehnen uns danach und freuen uns darüber, dass du dein Wort wahr machst. Wir wollen dich loben und dir die Ehre geben. Amen. Thank you. Ich möchte euch einladen, dass wir einfach diesem Text einmal so entlang gehen und versuchen, so einige Aspekte wahrzunehmen. Ich habe die Überschrift gewählt, entschieden für Gottes Projekt. Wir haben schon manches von Nehemia gehört, gelernt, bewundert, bestaunt, wie dieser Mann, der es in Susa, der Residenzstadt, zu etwas gebracht hat. Er hatte eine Vertrauensposition beim König inne, er war Mundschenk. Er hatte sich diese Position vermutlich hart durch lange, treue, zuverlässige Arbeit erworben. Und er hätte sich das gar nicht antun müssen. Er hätte in seiner Komfortzone bleiben können. Aber wir erinnern uns daran, als Juden aus Jerusalem gekommen waren und ihm berichtet hatten, das hat ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Dass es in Jerusalem nach über 100 Jahren immer noch so aussieht, alles eine Trümmerlandschaft. Ein paar übrig gebliebene Hausen in den Löchern, die da übrig geblieben sind. Aber alles, alles von dieser einst blühenden Stadt kaputt. Und Nehemia war klar, Gottes Auftrag für ihn lautet, geh dorthin und bau die Mauer wieder auf. Und jetzt muss man sich das vorstellen, das ist kein Prestigeprojekt, wo man sagen kann, ja, damit kann man Karriere machen. Nein, Israel war komplett aufgelöst, nicht mehr existent. Israel war kein Touristenziel, ein Trümmerhaufen. Da kann man keine Lorbeeren ernten, da kann man keine Karriere machen. Das, was Nehemia dazu bringt, sich für dieses Projekt zu entscheiden, Gottes Weg zu gehen, ist einfach, dass er sieht, das ist Gottes Auftrag. Und Nehemia entscheidet sich, das zu tun. Er verlässt seine Komfortzone, geht in diese Trümmerlandschaft, untersucht das, inspiziert die Situation, teilt die Menschen, die dort leben, ein und dann motiviert er sie, an der Mauer zu bauen. Eigentlich ein löbliches Vorgehen. Wir können uns Nehemia zum Vorbild nehmen. Wir sehen aber in dem Text, den ich eben gelesen habe, wenn man das tut, was Gott aufträgt, dann bedeutet das nicht einfach, jetzt läuft's. Kapitel 4 beginnt damit, dass Nehemia uns teilnehmen lässt, als Sanballat, Tobia, die Araber, die Ammoniter, die Ashdoditer hörten, dass die Ausbesserung der Mauer Jerusalems Fortschritte machte. Das heißt, die Lücken, die da waren, wo die Mauer komplett geschleift war, die sind langsam zugewachsen. Und am Ende vom dritten Kapitel hat Nehemia darüber informiert, dass die Mauer so im Durchschnitt so halb hoch war. Also die halbe Höhe ist erreicht worden. Und das hat die Gegner erzürnt. Sie wurden sehr zornig. Das erstaunt. Bei Nehemia erlebt also dort, wo er das tut, was Gott von ihm will, stößt er auf Widerstand. Erntet er Feindschaft. Er bekommt Druck von außen. Die machen eine Verschwörung. Die sagen, die machen wir platt. Wir müssen das machen, bevor die fertig sind. sehen wir, dass da überwindet man sich. Da hat man als einer der wenigen wirklich darauf gehört, was Gott will. Und verzichtet auf manches, und dann wird es schlimmer. Man macht selbst in frommen Kreisen keine Karriere. Das Ansehen steigert sich nicht. Druck von außen. Und das ist noch gar nicht alles. Das heißt, zunächst einmal hören wir von der Reaktion Nehemias. Und das ist interessant, wie kurz er das formuliert in seiner Niederschrift. Da schreibt er nur einen Satz. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Nehemia resigniert nicht. Nehemia fängt nicht an zu grübeln. Sondern Nehemia nimmt seine Mitarbeiter und sagt, wir beten miteinander. Und das ist für ihn kein Gegensatz zu dem, dass er sagt, und dann stellen wir Wachen auf. Wir sind klug. Wir stellen entlang der Mauer, stellen wir Wachen auf, um schnell zu merken, wo sie sich zusammenrotten, wo sie einen Einfall machen wollen, um denen zuvorzukommen. Nehemia kann uns an dieser Stelle insofern ein Vorbild sein, als dass er sein Wissen um Gottes Treue, um Gottes Hilfe, das weiß er. Und das nimmt er in Anspruch, indem er betet zusammen mit seinen Mitarbeitern. Aber für ihn ist das nicht die Alternative dazu, sich Gedanken zu machen und kluge Entscheidungen zu treffen. Beides macht er. Beides. Wir beteten zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf. Tag und Nacht. Gut. Aber jetzt soll's doch vorangehen. Das ist doch ein guter Start. Jetzt müsste man die Mauer fertig machen können. Aber Nehemia sagt uns, das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastenträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Da war der Druck von außen. Und Nehemia konnte damit umgehen, beten, Wachen aufstellen. Und dann erlebt er, jetzt kommt es noch diffiziler. Jetzt kommt die innere Zersetzung. Die Depressionen seiner Mitarbeiter bricht sich Bahn. Sie merken, die vergangenen Tage haben Kraft gekostet. Wir können nicht mehr und es wird noch schwieriger. Wir müssen jetzt auch noch aufmerksam sein, Wachen aufstellen. Wir können das nicht mehr. Resignation macht sich breit von innen. Was tun? Nehemia macht gleich weiter, indem er uns zeigt, dass mit den Bedrängern ist nicht einfach weg jetzt. Die innere Depression, die Resignation der Mitarbeiter am Bau der Mauer, weil sie auf den Schutt schauen, der da noch überall liegt. All die Überreste. Wo schaue ich hin als Mitarbeiter? Natürlich, es gibt viel, was noch da liegt, was nicht in Ordnung ist. Was prägt mich in meinem Denken? Der alte Schutt, der alles noch verhindert, der so mühsam ist abzutragen und überhaupt erstmal den Platz zu machen für Neues, für all meine guten Ideen. Worauf schaue ich? Die Situation ist schwierig. Unsere Bedränger, so schreibt Nehemia, sie konspirieren insofern, als dass sie sich zusammenrotten und sagen, wir wollen die austricksen. Wir mischen uns völlig unauffällig unter sie. Und dann, wenn wir so die Leute in Jerusalem, wenn wir da so integriert sind, wenn wir da mitten unterm Volk sind, dann schlagen wir zu. Und dann murksen wir sie ab und wir werden dieses Werk zum Stillstand bringen. Obwohl Nehemia gebetet hat, obwohl Nehemia klug war, Wachen aufgestellt hat, es sieht schlecht aus. All die, die ihre Kraftlosigkeit bekannt haben, die Aussichtslosigkeit aus ihrer Perspektive benannt haben, sie scheinen recht zu haben. Und Nehemia macht einfach weiter. Er guckt, überlegt weiter und sieht, da gibt es in unserem Mauerbau noch gravierende Schwachstellen. Dort stellt er einzelne Familien zusammen hin, dass diese Stellen besonders sorgfältig bewacht werden. Die Leute sind bewaffnet. Und dann kommt ein interessanter Hinweis. Dann sieht Nehemia immer noch, dass seine Bereitschaft in diesem Projekt, für das er sich entschieden hat, weiterzuarbeiten, er sieht, seine Mitarbeiter sehen das anders. Aus ihren Augen, aus ihren Gesichtern kommt ihnen Furcht entgegen. Und Nehemia ignoriert das nicht. Er weiß, so können wir nicht erfolgreich arbeiten. Und dann schreibt er, und als ich ihre Furcht sah, Vers 8, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen, zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Das ist etwas, was wir immer wieder selber hören müssen. Durch die ganze Bibel hindurch lesen wir das immer wieder. Jesus begegnet seinen Jüngern, fürchtet euch nicht. Das passiert uns schneller, als es uns lieb ist, dass wir uns beeindrucken lassen von den Umständen. Gerade dort, wo wir genau hinschauen, merken wir, wie schwierig die Situation wirklich ist. Und Nehemia sagt, fürchtet euch nicht. Und dann sagt er, nicht einfach nur als billigen Trost, fürchtet euch nicht, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Fürchtet euch nicht, richtet eure Gedanken weg von den Feinden, die übermächtig sind, die gute Karten haben. Und richtet eure Gedanken, denkt an den Herrn, groß und furchtbar. Erinnert euch dran, was die Ägypter mitmachen mussten. Viel stärker als Israel. Und die Israeliten haben sie am Schilfmeer, am Ufer zusammengelesen, als sie gesehen haben, wie sie alle ersoffen sind. Einen großen und furchtbaren Gott haben sie. Und auch hier sagt Nehemia noch mehr. Nehemia ist nicht nur ein guter Verwalter, nicht nur ein guter Organisator, er ist auch ein unglaublich guter Psychologe. Fürchtet euch nicht, denkt an den Herrn, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und eure Häuser. Da packt er sie bei dem, was Menschen ganz elementar motivieren kann. Ich Schaut nicht darauf, dass eure Kräfte zu Ende sind, dass ihr keine Lust mehr habt. Er erinnert sie daran, das sind eure Brüder mit bei euch, eure Kinder, eure Frauen, eure Häuser. Er packt sie bei ihrer Ehre. Kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Frauen und eure Häuser. Es ist interessant, so etwas schreibt uns Nehemia, obwohl er in einem Projekt Gottes arbeitet. Solche Aspekte spielen bei ihm eine Rolle. Wie kann ich Mitarbeiter, die deprimiert sind, die mutlos sind und dafür vielerlei Gründe haben, wie kann ich sie motivieren? Wir können von Nehemia einiges lernen. Ich möchte von dem Rest einfach noch zwei Gedanken, uns auf zwei Aspekte hinweisen, die hier sehr interessant sind. Diese Verschwörung geht weiter und Nehemia erlebt, dass da, wo seine Zuständigkeit, sein Vermögen, seine Kompetenz begrenzt ist, da schafft Gott Mittel und Wege. Diese Verschwörung, diese Konspiration wird aufgedeckt durch Leute, die waren gar nicht auf dem Bildschirm. Juden, die da drumherum im Umkreis von Jerusalem wohnen, die kommen und bringen Informationen. Du passt auf, die wollen euch infiltrieren. Da ist eine Verschwörung im Gange. Und da sorgt Gott dafür, dass das aufgedeckt wird. Und dann ist eine große Gefahr schon weg. Wenn das klar ist, wenn man darum weiß, dann kann man seine Aufmerksamkeit darauf richten und ein großer Teil der Gefahr ist weg. Aber das Zweite ist, was uns Nehemia hier zeigt, ist, er hat eine ganz neue Strategie entwickelt. Er teilt seine Mitarbeiter und der eine Teil ist bewaffnet und steht hinter den Bauleuten und die andere Hälfte arbeitet. Sie haben ihre Schwerter umgegürtet, also sind relativ schnell aktivierbar im Verteidigungsfalle. Das ist nicht eine Steigerung der Effektivität. Nur noch die halbe Arbeitsleistung ist da. Aber in dieser Situation ist das eine neue Strategie, die am Ende erfolgreich ist. Und diese Strategie, die entwickelt Nehemia nicht in aller Ruhe mit einem Planungsbüro irgendwo weit ab, wo man optimale Arbeitsbedingungen hat, immer pünktlich seinen Kaffee kriegt, wenn man ihn braucht und so. Nein. Diese kluge Strategie wird mitten in der Arbeit konzipiert. Sie entsteht beim Tun. Das heißt, dort, wo Gott seine Leute in seinem Projekt hat, dort, wo sich Nachfolger Gottes entschieden haben, Ja zu sagen, im Projekt Gottes sich engagieren zu lassen, dort schenkt Gott auch eine strategische, eine konzeptionelle Kreativität, die für das Projekt hilfreich ist, in ganz elementarer Weise. Nehemia beschreibt uns auch die Leute, die da mauern, in einer Hand die Kelle und in der anderen Hand die Waffen. Das ist, ich erinnere mich daran, eine wunderbare Geschichte, die man schon auf Jungscharlagern oder so toll darstellen kann. Und das hat etwas Heroisches an sich. Ich glaube, dass wir heute einer Gefahr ausgesetzt sind, das aus dem Sessel heraus zu bestaunen. Toll, was die machen. Gut, und ich sitze auf meinem Schreibtischstuhl und lese weiter. Ich mache in meinem Trübsalblasen weiter, weil die Umstände sind gerade nicht so gut. Man darf gar nicht. Es gibt so viel, was gar nicht geht. Ich glaube, wir müssen heute aufpassen, dass wir diese Geschichte nicht von uns distanziert sehen. Eine schöne Geschichte, nein. Das Projekt, das Gott treibt, zu dem Gott einlädt, läuft. Und Gott lädt uns nicht ein, irgendwo im Abseits zu sitzen und erzählt und lässt uns diesen Bericht von Nehemia nicht zur Kenntnis bringen, damit wir etwas zum Bewundern haben. Sondern dass er mir in meiner Situation Mut macht. Dass er mir in meiner Situation zeigt, es kommt nicht darauf an, sitzen zu bleiben, weil man optimal ja gar nicht arbeiten kann. Sondern Gott will uns ermutigen, loszugehen und zeigt uns hier beim Nehemia die Strategien, die die richtigen sind, die notwendig sind, die werde ich euch schon schenken. Mitarbeit am Projekt Gottes ist eben nicht die Komfortzone, in der wir uns zumindest in unserer Kultur eingerichtet haben. Und selber bestimmen, welche Kriterien erfüllt sein müssen, dass man hier ordentlich Gemeinde bauen kann, dass man hier als Christ vorankommen kann. Und das ist auch der letzte Gedanke, auf den ich uns hier aufmerksam machen will, in diesem Kapitel 4 vom Nehemia. Ich musste schmunzeln, als mir das zum Bewusstsein gekommen ist. Da sagt er, im letzten Vers, Vers 17, und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ich weiß nicht, ob Sie einen höheren Verbrauch an Deo hatten, ich weiß es nicht. Aber da hat es vermutlich auch ein bisschen gestunken. Aber denen war klar in dieser Situation, das ist jetzt dran. Wenn Nehemia gesagt hätte, naja, meine Mitarbeiter sagen, sie können jetzt schon nicht mehr, was er praktisch macht, noch mehr. Nicht nur die Mauer bauen, sondern zusätzlich noch Wache halten. Vom Sonnenaufgang bis die Sterne hochkommen. Und in der Nacht noch die Augen offen halten, wer da sich in der Nähe der Mauer rumtreibt. Das ist nicht weniger geworden. Und Nehemia geht mit gutem Beispiel voran und sagt, da war mit Duschen ein paar Tage nichts. Zeit zum Hemdwechsel war nicht da. Das gibt es im Reich Gottes. Das gibt es in Phasen der Mitarbeiter. Das mit der Mitarbeit im Reich Gottes, dass man sagt, boah, ich kann wirklich nicht mehr, es geht nicht mehr. Der Akku ist leer. Ich will das nicht pauschalisieren, dass man immer noch weiter und immer noch mehr powern. Das will ich damit nicht sagen. Aber hier in dieser Situation zeigt Gott dem Nehemia, und der Nehemia geht hier mit gutem Beispiel voran und sagt, wir sagen jetzt nicht, also jetzt ist 4 Uhr, Feierabend, fertig. Er hat in diesen Tagen seine Kleider nicht ausgezogen. Eine spannende Geschichte. Eine Geschichte, die uns Respekt abnötigt. Aber ich glaube, so wie Nehemia entschieden in einem Projekt Gottes engagiert war, steht die Herausforderung für jeden von uns. Nicht jeder muss die Mauer in Jerusalem aufbauen. Und vielleicht ist es auch für uns so ähnlich wie für Nehemia, dass das, was unser Projekt ist, dass das gar nicht so toll aussieht, so verheißungsvoll, so großartig, dass man denkt, naja, dafür lohnt sich's, sondern so eher unscheinbar und der Ausgang gar nicht gewiss, ob das wirklich am Ende funktionieren kann. Mir ist in diesem Zusammenhang eingefallen, als Jesus nach dem Matthäusevangelium die Bergpredigt hält. Am Anfang, so berichtet das Matthäus seiner Lehrtätigkeit, sammelt Jesus seine Jünger um sich und in der Mitte, etwa in der Mitte dieses Abschnitts im Evangelium der Bergpredigt, da sagt Jesus seinen Jüngern, in eurem Leben lebt ihr in einem Spannungsfeld, wo ihr in der Gefahr steht, permanent von euren Sorgen zugeschüttet zu werden. Ihr sorgt euch um euer Essen, um die Kleidung, um eure Häuser, um alles Mögliche. Und dann sagt Jesus seinen Jüngern, und guckt mal, ihr könnt so wenig am Ende daran ändern. Ihr könnt euer Leben nicht einen Tag, nicht eine Stunde verlängern. Und dann sagt er ihnen, darum sorgt nicht. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Das ist menschlich, das machen alle so. Denn, so fährt Jesus fort, euer Vater im Himmel weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und dann fährt er fort. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat seinem Übel genug. Das erinnert mich an Dinge, die ich und die ihr alle gut wisst. Ist gar nichts Neues. Wir glauben an einen Gott, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Wir glauben an einen Gott, der uns locker, ganz locker versorgen kann. Und mein Leben stimmt so oft nicht damit überein. Und Jesus lädt seine Nachfolger ein und sagt, dreht doch das mal um. Gebt dem Projekt Gottes Priorität. Setzt das ganz oben auf eure To-Do-Liste. Das, was Gott mir sagt, das will ich tun. Und will mich darauf verlassen, dass Gott nicht nur dem Nehemia hilft, sondern dass dieser Gott heute wirklich derselbe ist und mir hilft, sich über mich erbarmt. Und dann nicht gleich sozusagen die Zweifel zulassen, wenn es nicht läuft. Wenn nicht alles sofort toll geht. Beim Nehemia ging es ganz negativ weiter. Schwierigkeiten um Schwierigkeiten haben sich aufgehäuft. Und doch, wenn man liest, da war sichtbar, Gott war mit dabei. Sie sind nicht überrannt worden. Sie konnten die Mauer mit großen Anstrengungen, aber die Mauer ist fertig geworden. Die Feinde haben nicht gewonnen, ihre Pläne nicht realisieren können. Und wenn es wirklich wahr ist, wenn das wirklich wahr ist, dass der Gott, dem ich nachfolge, heute derselbe ist wie damals, dann will ich das lernen, so entschieden wie Nehemia, mich im Projekt Gottes zu engagieren. Nicht, weil ich wüsste, das wird schon gut, wird alles richtig. Nein, weil Gott mich das anweist und weil ich mich entscheiden will, mit allen Konsequenzen da dran zu bleiben. Und dann soll Gott draus machen, was er für richtig hält. Weil meine Perspektive die ist, die auch Nehemia hat. Ob er das fertige Jerusalem sehen wird, weiß er nicht. Aber er weiß, Gott hat gesagt, das brauche ich und das will ich wieder. Und dann leistet er seinen Beitrag, den Gott von ihm will. Und das will ich tun. Das will ich immer wieder neu lernen. Zu sehen, was Gott mir aufträgt. Völlig egal, wie attraktiv das ist. Aber ich will mich entscheiden und mit allen Konsequenzen da dranbleiben. Und ich will nicht daran stehen bleiben, zu bestaunen. Ja gut, ich kenne auch einen Herrn Burgbacher, der auf den Philippinen ist und dort tolle Arbeit macht. Wir kennen eine Annalena in Costa Rica, die dort als Missionare unter Indianern arbeiten. Ich will das nicht nur als sozusagen Etikette und Schutz vor mir hertragen. Nein. Ich will mir das zeigen lassen, ich bin selber gefragt. Ich will mich immer wieder neu entscheiden, an diesem Projekt, das Gott hat, der Bau seines Reiches. Ich will mich an der Ecke engagieren, wo Gott mich haben will und es dann seine Sorge sein lassen, wie das mit all meiner Kraftlosigkeit, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Bedürfnissen, wie das gehen soll. Das soll seine Sache sein. Und er sagt, dafür sorge ich. Ich weiß das, was du brauchst. Ich weiß es. Und ich will daran arbeiten, dass das nicht fromme Theorie bleibt in meinem Kopf, sondern dass es immer mehr Situationen in meinem Leben gibt, wo ich so Ähnliches schreiben könnte wie Nehemia. Es stand furchtbar schlecht. Schlechte Karten. Ganz schlechte Perspektiven. Wir haben einfach den nächsten Schritt gemacht und erlebt, Gott ist dabei. Es ging am Ende anders, wie wir gehofft haben, aber es ging gut aus. Es ging gut aus. Wir sind vorangekommen. Am Ende steht die Mauer. Die Schwierigkeiten, wir werden das noch lesen, hören nicht auf. Äußere Schwierigkeiten, innere Schwierigkeiten, sie hören nicht auf. Wundern wir uns nicht über unsere Schwierigkeiten, die uns begegnen, die wir haben. Gott sagt an keiner Stelle, dass er die uns ausräumt. Aber zeigt uns hier zum Beispiel beim Nehemia, dass er sie sieht und dass er mit da ist. Und dass wir schon unsere Begabungen, unsere Ideen, unsere Kräfte einsetzen sollen, kluge Entscheidungen treffen sollen. Pfiffig die Dinge angreifen, aber Gott ist dabei und er wird dafür sorgen, dass es gut ausgeht. Ich will mich immer wieder neu herausfordern lassen, mich entschieden an Gottes Projekt zu engagieren. Und vielleicht können wir als Gemeinde das neu lernen, uns dabei immer wieder neu zu ermutigen und gemeinsam die eine oder andere Etappe in Angriff zu nehmen. Amen. Wir wollen beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke, lieber Herr, dass du nicht nur ein Gedanke bist, sondern dass du ein Gott bist, der in dieser Welt ein Ziel hat, der Arbeit zu vergeben hat. Und du willst, dass wir als Arbeiter in deinem Weinberg unterwegs sind. Danke, Herr, dass es hier in der Gemeinde viele Aktivitäten gibt und dass viele unserer Geschwister dran sind. Aber Herr, du weißt auch um die Aspekte, wo wir es uns eingerichtet haben in dieser Welt, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse haben, unsere Wünsche und wo das im Widerstreit liegt mit deinem Auftrag und wo wir uns manchmal gute Kompromisse zurechtgelegt haben. Danke für die Radikalität vom Nehemia, die du uns vor Augen stellst, für die Konsequenz, mit der er seine Entscheidung getroffen und durchgezogen hat. Und Herr, wenn wir das hören, dann wünschen wir uns das auch für uns selber, dass unser Leben etwas von dieser konsequenten Nachfolge widerspiegelt, dass unser Leben immer mehr wird, das zeigt, was wir glauben, was wir eigentlich wissen. Danke, dass du uns dazu hilfst. Danke, dass du unsere Grenzen kennst, unsere Mutlosigkeit in vielen Situationen, unsere Ängstlichkeit, unsere Begrenztheit. Danke, dass du das weißt und dass du uns nicht überforderst. Aber gib uns den Mut, uns dort, wo du uns beauftragst, dass wir ganz für dich da sind und das tun, was du uns zeigst. Danke für das Vorbild vom Nehemia und danke, dass du uns mit dieser Herausforderung nicht allein lässt. Danke, dass du auch in unseren Tagen der Gott bist, der sieht, was wir brauchen, aber der auch die Situationen sieht, in denen wir als Mitarbeiter stehen, und dass du der Gott bist, der am Werk ist, der handelt. Danke, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir dich anrufen dürfen und wir wollen das tun mit den Worten, die du deine Jünger zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir jetzt in diesen Tag gehen, an unsere Arbeit, unabhängig wie attraktiv sie uns erscheint. Wir wollen sie in Angriff nehmen und das, was wir tun, jeden Schritt unter dem Segen Gottes tun. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen.